Die Ausgangslage ist kristallklar. Wir haben jetzt wirklich keine großartigen Diskussionen mehr, wie wir die Dinge angehen, beziehungsweise gibt es kein großes Taktieren mehr. Es gibt jetzt drei Spiele, die für uns natürlich schon den Charakter von Endspielen haben. Das ist ganz klar.
Rückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Wir nähern uns der 100. Zum 94. Mal wird bei der NOZ im Podcast das Brückengeflüster produziert und ausgestrahlt, downgeloadet oder wie immer es auch heißen mag. Heute ist es ein Spiel 2-1, wobei ich das Konfrontative nicht überbetonen möchte. Benjamin Schmedes, der Geschäftsführer Sport des VfL Osnabrück, ist unser Gast, zugeschaltet per Video. Und mein Kollege Stefan Alberti und ich werden mit ihm über die angespannte, schwierige Lage beim VfL Osnabrück sprechen. Wir werden erörtern, wie der VfL in diese Lage kam, was passieren muss, an welchen Strippen gezogen werden muss, um doch noch die Rettung vor dem Abstieg zu schaffen in der Saison, in der normalen Saison oder auch in der Relegation. Welcher Weg zum Ziel führt, ist dann sicherlich egal, Herr Schmedes, oder? Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich in dieser Situation stellen.
Ja, hallo Herr Pistorius, hallo Herr Alberti und hallo an die Hörer. Ja, ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
Gut, fangen wir erstmal mit etwas an, was dem VfL etwas ferner liegt. Waren Sie überrascht von der Entscheidung, die der HSV getroffen hat? Was sagen Sie zu der Trennung des Clubs, bei dem Sie ja lange Jahre gearbeitet haben, in verschiedenen Positionen von seinem Trainer Daniel Thun, der im letzten Sommer den VfL verlassen hat?
Oh, ich will gar nicht bewerten, ob das jetzt überraschend ist oder nicht. Dafür bin ich ehrlicherweise auch zu weit weg, auch wenn ich den Club natürlich in 8 Jahren Zugehörigkeit ein bisschen kennenlernen konnte und auch dann jetzt den Protagonisten, dann eben Daniel Thun, gut kenne, bin ich trotzdem von der Situation, wie sie sich dann in Hamburg ereignet hat, zu weit weg, um da wirklich eine ernstzunehmende Meinung zu haben. Schade finde ich es natürlich gerade für Daniel, dass das nicht so ausgegangen ist, wie sich das alle vorgestellt haben. Aber viel mehr kann ich zu der Situation auch nicht beitragen, ehrlicherweise.
Hatten Sie ab und zu eigentlich Kontakt zu ihm im Laufe der Saison? Ich meine, Sie haben über zweieinhalb Jahre gut und eng zusammengearbeitet. Oder bricht das dann im Fußball allgemein ab, wenn dann jemand, wenn sich die Wege trennen?
Nein, wir haben uns ja im Hinspiel dann auch persönlich getroffen und wir haben auch ansonsten das ein oder andere Mal losen Kontakt gehabt. Das ist dann schon so. Aber das sind jetzt dann eher Dinge zwischen Daniel und Benjamin und nicht in unseren Funktionen, in denen wir dann sozusagen zu dem Zeitpunkt sind.
Die 5 VfL-Reporter der NOZ haben heute in kurzen, prägnanten Kommentaren versucht, noch einmal die Fragen zu beantworten, die in Osnabrück alle beschäftigen. Wie konnte es so weit kommen und was muss jetzt passieren, damit die Rettung gelingt? Sie haben die Texte gelesen, aber ich würde die Frage jetzt erstmal so pauschal, sie ist, mit der Bitte um eine kurze Antwort, an Sie weiterreichen, diese beiden Fragen. Haben Sie eine oder zwei Hauptursachen dafür, wenn die Frage kommt, wie konnte es so weit kommen?
Natürlich gibt es immer Ansätze, warum gewisse Situationen so eintreten, wie sie dann eintreten. Das Wichtigste will ich erstmal vorweg sagen, auch wenn die Situation sich im Moment wirklich als äußerst prekär darstellt, ist sie noch nicht vorbei. Das ist erstmal auch das, was wir zumindest hier bei uns im Kern für uns auch ausgemacht haben. Und wir werden sicherlich in den ausstehenden 3 Etappen oder 3 plus eventuell 2 Etappen, die es dann noch sind, alles dafür tun, um dann doch dieses Szenario eines Abstiegs aus der 2. Bundesliga dann eben auch entsprechend zu vermeiden oder positiv ausgedrückt die Spielklasse, in der wir aktuell spielen, dann eben uns ein 3. Mal zu verdienen.
Aber die Frage, Herr Schmedes, lautete ja auch dann, wie konnte es so weit kommen? Klar, es ist noch nicht vorbei. Es sind noch 3 Spiele plus möglicherweise 2. Aber lassen Sie uns noch so ein bisschen schauen auf, wie konnte es dazu kommen, dass der VfL in diese gegenwärtige Situation geraten ist? Das wird Ihnen ja nun auch seit Wochen durch den Kopf gehen. Und an welchen Punkten machen Sie das vielleicht in erster Linie fest?
Ja, zunächst mal entnehme ich so der Frage so ein bisschen, als wäre das völlig unvorstellbar gewesen, dass der VfL Osnabrück sich irgendwann in einer solchen Situation befindet. Das an sich ist natürlich, ob der Gemengelage oder der Situation, in der der VfL Osnabrück insgesamt steht, nicht so ganz nachvollziehbar. Was natürlich nachvollziehbar ist mit Blick auf die jüngere Geschichte des Saisonverlaufs, hätte man natürlich, und das teile ich im Übrigen mit Ihnen, zur Hälfte der Saison sicherlich auch auf andere Ideen kommen können, dass es möglicherweise ruhiger wird, als es sich dann jetzt zum Schluss abzeichnet. Wenn ich die Saison, es liegt mir ein bisschen fern, die jetzt schon Revue passieren zu lassen, beziehungsweise auch dahingehend dann jetzt schon zu bewerten, weil sie eben noch nicht beendet ist, muss man aber schon sagen, dass wir natürlich außerordentlich gut in die neue Saison gestartet sind. Das muss man schon sagen. Ich denke auch etwas, was kaum ein Experte, regionale Medien inklusive unserer selbst, vielleicht so nicht für möglich gehalten hätten, was wir natürlich aber zu dem Zeitpunkt gerne genommen haben und natürlich auch wussten, dass uns jedes Polster an irgendeiner Stelle vielleicht mal für eine Phase, in der es dann nicht so läuft, gut zu Gesicht steht. Aber natürlich sind wir dann in einen Negativstrudel geraten, muss man schon sagen. Ich denke, dass der so zum Ende der Hinrunde dann spätestens eingesetzt hat. Ironischerweise muss man sagen, glaube ich schon, dass die Spiele Würzburg, Hamburg und Aue ja schon was gemacht haben mit dem Konstrukt, wo wir dann eben 0 Punkte geholt haben, wo wir ein sicher geglaubtes Spiel abgegeben haben, das Heimspiel gegen Würzburg, wo wir dann doch auch in der Höhe verdient in Hamburg sehr deutlich verloren haben und dann vielleicht eins unserer schlechtesten Heimspiele haben folgen lassen gegen Erzgebirge Aue. Ironischerweise ist das genau jetzt vor unserer Brust und die Möglichkeit, das genau in diesen 3 Spielen dann auch wieder ins Positive zu drehen. Natürlich ist es so, dass in der Phase hat es dann doch erheblich geruckelt und es waren 2-3 Wirkungstreffer, die wir definitiv gespürt haben. Auch wenn wir uns dann insofern ein Stück weit berappelt haben, weil die Spiele im Anschluss wieder von der Leistung her sicherlich wieder das war, was die Mannschaft eher abrufen kann und trotzdem meist die Spiele knapp verloren, wenn ich jetzt an Greuther Fürth zu Hause oder den VfL Bochum denke. Sicherlich Mannschaften, gegen die man verlieren kann, aber dann natürlich wieder mit Leistungen, die ansprechend waren. Trotzdem sind wir in eine Situation gekommen, wo ich es als richtig erachtet habe, einen Wechsel auf der Trainerposition vorzunehmen. Wir sind im Grunde genommen auch mit dem Trainerwechsel, kann man sagen, dass wir dann ein paar sehr, sehr gute Auftritte gehabt haben. Wenn ich jetzt vor allem in Nürnberg oder Karlsruhe denke, wo wir sicherlich einen sehr positiven Impuls wieder gehabt haben, der natürlich dann durch einen erneuten Wirkungstreffer, vielleicht das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, wieder so ein Stück weit sich aufgelöst hat. Und dann natürlich, das ist allen noch präsent, in diesen 2 englischen Wochen hintereinander natürlich nicht den Ertrag gehabt haben, wie wir ihn uns erhofft hatten. Teilweise eben auch mit Leistungen, die dazu auch nicht ausreichen, um in der Liga dann eben entsprechend zu punkten. Und jetzt finden wir uns in einer Situation wieder, wo wir 3 Punkte hinter dem Relegationsplatz bei noch 3 ausstehenden Spielen sicherlich nicht in einer guten Ausgangsposition sind. Aber was natürlich für mich absolut auch wichtig ist, die Ausgangslage ist kristallklar. Das heißt also, wir haben jetzt wirklich keine großartigen Diskussionen mehr, wie wir die Dinge sozusagen jetzt angehen, beziehungsweise gibt es kein großes Taktieren mehr. Es gibt jetzt 3 Spiele, die für uns natürlich schon den Charakter von Endspielen haben. Das ist ganz klar.
Ich will noch mal kurz einhaken bei den 3 Spielen, die Sie erwähnt haben. Die kamen ja nach dem Sieg in Kiel, der ja auch in uns die Überzeugung hat wachsen lassen, dass dieser VfL nicht locker zum Klassenerhalt marschiert, aber dass er diesen Klassenerhalt, auch das ist immer noch möglich, relativ sicher einfahren kann. Denn dazu war die Leistung auch zu gut, der Gegner zu stark, als dass man das hätte anders sehen können. Also wenn ich jetzt diese These aufstelle, dass dort eine gewisse Selbstsicherheit in der Mannschaft war, ein Vertrauen auf das fußballerische Vermögen, auf den spielerischen Ansatz, der ja auch vom Trainer und von Ihnen auch nach Niederlagen betont worden ist, dass da ein Maß an Selbstsicherheit eine Rolle gespielt hat, die dann auch für diese Niederlagen ursächlich war. Ist da was dran? Sie können leicht sagen, kann man nicht in die Köpfe der Spieler gucken. Und dass dann aus dieser Selbstsicherheit heraus der Absturz in eine Verunsicherung umso größer war.
Na, ich würde das Wort Selbstsicherheit jetzt mal austauschen mit dem Wort Selbstbewusstsein. Ich glaube schon, dass zu dem Zeitpunkt ein hohes Maß an Selbstbewusstsein da war. Und ich glaube, Selbstbewusstsein ist auch immer erstmal gut. Es ist immer ein schmaler Grad dahin, vielleicht zu einer gewissen Selbstüberschätzung. Ich glaube nicht, dass das Einzug erhalten hat in Form einer Selbstüberschätzung. Weil jeder von uns, also ich kann das für mich als Verantwortlicher sagen, aber natürlich auch für die gesamte Gruppe, jeder von uns weiß, wie unglaublich schwer es ist, in dieser Liga Spiele zu gewinnen oder zu punkten. Kein Punkt, den du in dieser Liga erreichst, erst recht nicht für den VfL Osnabrück, ist mal ebenso zwischendurch eingefahren. Dementsprechend wissen wir schon zu wertschätzen jeden einzelnen Punkt, den wir uns in dieser Liga erkämpfen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es eine Form von Selbstüberschätzung war. Wo ich Ihnen aber recht gebe, ist, dass es von diesem Selbstbewusstsein dann doch verhältnismäßig schnell in vielleicht so eine Art vielleicht mangelndes Selbstbewusstsein oder dann Verunsicherung überführt worden ist. Ich glaube nicht, dass eine Selbstüberschätzung dazu geführt hat, dass wir das Spiel gegen Würzburg verloren haben oder in Hamburg dann eben nichts Zählbares mitnehmen konnten, sondern relativ klar und deutlich das Spiel verloren haben. Ich glaube, man ist sich schon der eigenen Position in dieser Liga bewusst. Von daher, das würde ich ausschließen.
Der Kollege sprach eingangs ja die Kommentare an, der 5 VfL-Reporter, die wir heute veröffentlicht haben. Ein Kollege hat dabei das Wort benutzt, überperformt in den ersten Wochen. Würden Sie das auch so teilen?
Johannes Kapitza hat es geschrieben, weil er hat es auf die anderthalb Saisons zuvor oder auf die ganzen 2 Jahre zuvor bezogen, glaube ich. Und hat geschrieben, nun ist das Überperformen vorbei. Die Realität hat den VfL eingeholt. So hat er es gesagt. Das schließt ja ein bisschen, Herr Schmedes, an das an, was Sie eingangs sagten. Darf man es eigentlich nicht als normal betrachten, dass der VfL da steht, wo er steht, nämlich in der Abstiegszone?
Ja, genau, das wäre auch mein Einwand gerade gewesen. Also wenn die Aussage von Herrn Kapitza sozusagen die Zeit der letzten, ich sag mal, 2,5 Jahre betrifft, dann würde ich ihm uneingeschränkt zustimmen. Lediglich das auf die Phase oder auf die erste Phase dieser Saison zu beschränken, würde ich eben nicht zustimmen aufgrund dieses zeitlichen Horizonts. Und das ist sicherlich nah an der Wahrheit. Und wir müssen sehr, sehr klar aufpassen. Diese Erwartungshaltung, die dann vielleicht auch an uns oder an unseren Kreis gerichtet wird, die ist auf der einen Seite natürlich berechtigt, weil wir schon andere Leistungen gezeigt haben. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit eine Bürde, weil sicherlich die Wahrnehmung der Realitäten bei dem einen oder anderen dann vielleicht auch nicht mehr so im Vordergrund stehen, um es dann realistisch einzuordnen. Und nichtsdestotrotz, das muss ich auch ganz klar sagen, dahinter will ich mich auch nicht verstecken, sollte eine solche Situation, wie sie dann eben sich jetzt bis dato in der Rückrunde eingestellt hat, auch mit gesteigertem Realitätssinn nicht als normal einstufen lassen. Denn das, was wir jetzt in der Rückrunde haben, ist schon ein deutlicher Negativtrend, den ich auch nicht als normal ansehen möchte.
Ich würde gerne nochmal eine Diskussion aufgreifen, die wir beide auch schon mal hatten, aber auch Herrn Grote habe ich danach gefragt. Ich will es sehr stark vergröbern, um auch auf den Punkt zu kommen. Meine These ist, dass die Mannschaft sich zu lange auf ihre spielerischen Möglichkeiten verlassen hat, im Glauben daran, sie werde sich schon fußballerisch durchsetzen. Ich bemängele, dass es nicht gelungen ist, dieser Mannschaft einen deutlich anderen Stil als Alternative zu vermitteln. Dazu fehlten ihr offensichtlich die extreme Intensität, die sie auch immer in den zwei Jahren zuvor gelobt haben als Grundlage des Erfolgs. Die Mannschaft konnte nicht umschalten auf einen Stil, und ich will mal einen Vergleich ziehen, der sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle hinkt, aber wenn man sich ansieht, mit welchen Mitteln Werder Bremen im letzten Pokal-Halbfinale Leipzig bekämpft hat, dann ist es genau dieser Stil, den ich vom VfL in einer solchen Phase nach den Verunsicherungen durch 3 Niederlagen am Stück, durch die besondere Situation in Heimspielen erwartet hätte, um ein anderes Signal zu setzen.
Ja, also ich glaube, da sind wir schon an einem sehr kritischen Punkt, weil für mich ist es eben nie entweder oder, sondern immer sowohl als auch. Dementsprechend kann ich dem auch nicht so viel abgewinnen. Ja, wir haben gesagt, und da stehe ich nach wie vor zu, dass wir in der Liga, um in dieser Liga überleben zu können, auch einen fußballerischen Ansatz haben müssen. Weil ich glaube, dass du ohne einen fußballerischen Ansatz in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland keine Berechtigung hast, diese Spielklasse zu halten. Im Übrigen geht das auf eine Art und Weise, die man als herausragend darstellen muss, wenn ich an die Mannschaften Fürth und Kiel denke, die auch sicherlich vielleicht gegenüber ihren Möglichkeiten auch ein Stück weit überperformen. Aber es geht auch so, dass ich glaube, dass du mit einer rein destruktiven Art nicht in der Lage sein wirst, diese Spielklasse zu halten. Das ist sozusagen die Aussage dahinter. Wir haben zu keiner Zeit in irgendeiner Form herausgestellt, dass wir Gegner fußballerisch dominieren möchten oder dass wir Intensität einsparen zum Wohle einer fußballerischen Ausrichtung. Das ist einfach nicht der Fall, sondern du musst einen fußballerischen Ansatz haben, entbindet dich aber niemals davon, Grundtugenden weiterhin aufs Feld zu bringen. Dass das in der einen oder anderen Situation so nach außen nicht sichtbar geworden ist, das teile ich mit Ihnen, das habe ich selbst ebenso empfunden. Das ist aber nie das, was in irgendeiner Weise propagiert wurde. Und so wird es auch nie funktionieren. Das ist ganz klar. Und dementsprechend braucht es immer dieses, ich nenne es mal, Grundrauschen der Intensität. Und im Zweifel befruchtet das eine das andere und nicht entweder oder. Dementsprechend ist es auch nicht so, dass ein sogenannter fußballerischer Ansatz verbietet, ich sage jetzt mal, zu rennen, kämpfen, kratzen, beißen, sondern das eine muss einhergehen damit. Und ich glaube, das ist auch das, was jederzeit von mir, / von uns, auch eingefordert worden ist.
Aber diese Seite der Waage, die war doch eigentlich zu selten zu erkennen. Gerade in der Rückrunde und gerade in der Anfangsphase vieler Spiele und gerade auch zu Hause.
Naja, da müssen wir ein bisschen schauen. Wir müssen es bei Licht betrachten am Ende und aufpassen, dass wir nicht sagen, es war zu erkennen bei einem Sieg und es war nicht zu erkennen bei einer Niederlage. Dafür liegt das eine dem anderen hier und da einfach ein bisschen zu nah. Ich glaube schon, dass es Situationen gab während der Hinrunde, wo wir kein anderes Intensitätslevel hatten als in der Rückrunde, wo dann vielleicht ein Spiel verloren gegangen ist. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit umgehen, weil ansonsten ist es ein Stück weit zu einfach, das Spielergebnis herzunehmen und zu sagen, an dem Spieltag, wo das Spiel verloren wurde, war zu wenig Intensität gegenüber einem Spiel, wo man gewonnen hat. Und da war es dann ausreichend. Das ist dann ein bisschen zu einfach und retroperspektiv wird das dem Ganzen dann auch nicht gerecht.
Gut, aber dennoch, nehmen wir das letzte Heimspiel. Dieser Start, diese Zweikampfverweigerung ist das falsche Wort, weil es Absicht unterstellt, aber eine fahrlässige Zweikampfintensität so wie gegen Kiel anzugehen, das ist doch, damit müssen Sie sich doch sicher beschäftigt haben. Wie erklären Sie das?
Ja, in der Tat ist das etwas, womit wir außerordentlich unzufrieden gewesen sind. Das ist natürlich auch nie die Ansage, dass man genau das vorhat. Es war schon so, dass man in dem Spiel, wo man nicht ganz genau wusste, wie kommt der Gegner, der mit einer sehr, sehr hohen Qualität im Grundsatz ausgestattet ist, wie kommt der aus dieser Quarantänepause in unser Spiel? Ich kann mich auch erinnern, dass auch Sie in Ihren Medien immer wieder gesagt haben, vielleicht ist es besser, ein Heimspiel mal wie ein Auswärtsspiel anzugehen, also jetzt rein von der taktischen Ausrichtung. Und in dem Fall natürlich auch so, dass man gesagt hat, wir wollen den Kielern dort an der Stelle nicht ins offene Messer laufen, sondern man lässt vielleicht die Spielführung eher beim Gegner, weil die Qualität dort eben entsprechend höher ist. Dass das natürlich keinerzeit damit einhergeht, dass man nicht in die Zweikämpfe kommt, liegt in der Natur der Sache. Das Gegenteil sollte eigentlich der Fall sein, nämlich wenn man Räume verengt, dass man eigentlich einen besseren Zugriff auf diese Situation hat. Jetzt ist die eine Seite der Erklärung die hohe Qualität, die Kieler im Einzelnen, aber auch als Mannschaft haben, was nicht nur beim Heimspiel hier in Osnabrück erkennbar war, sondern eben auch schon an vielen, vielen anderen Stellen. Dementsprechend ist das eine und das zweite eben aber auch, dass wir zu keiner Zeit in der ersten Halbzeit in der Lage waren, in die Situation zu kommen. Und da ist natürlich dann schon die Frage auch erlaubt, wie das dazu kommen kann. Nichtsdestotrotz war das nie Teil einer übergeordneten Idee. Und ich denke, das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit nach einigen Wechseln und natürlich auch nach einer Ansage innerhalb der Pause dann auf dem Spielfeld auch gesehen. Unterm Strich bleibt natürlich dann trotzdem nichts hängen, außer eines negativen Ergebnisses und null Punkte in diesem Spiel.
Darf ich nochmal auf den Ansatz von Kollegen Pistorius zurückkommen mit dem spielerischen und mit dem kämpferischen Ansatz. Sie sagen, das eine schließt das andere ja nicht aus. Wenn wir da jetzt mal konkret auf einzelne Spielertypen gucken, wenn Sie sagen, Sie wollen eigentlich im Idealfall natürlich von beiden etwas haben, dann hat natürlich so ein Spieler wie Adam Susac keine Chance mehr. Das ist dann auch der Grund, warum er im Prinzip ja schon seit Beginn der Saison keine Rolle mehr bei Herrn Grote gespielt hat und jetzt auch bei Markus Feldhoff nicht mehr.
Ich werde jetzt sicherlich nicht im öffentlichen Kontext hier einzelne Spieler diskutieren, die sozusagen Teil dieses Kaders sind und natürlich noch für uns insgesamt zur Verfügung stehen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass jeder Trainer, mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, und das sind mittlerweile dann auch, wenn ich den Interimstrainer Fuller mit dazu nehme, sind es immerhin 4 Stück. Und ich kann allen 4 attestieren, dass sie immer diejenigen aufs Feld gebracht haben, wo sie die höchste Wahrscheinlichkeit gesehen haben, Spiele erfolgreich zu gestalten. Und das ist auch in der aktuellen Phase so. Und wenn das jetzt sozusagen einzelne Spieler betrifft, die dann weniger zum Spielen kommen, dann wird das schon eine gewisse Ursache da haben, weil ich habe keinen Trainer kennengelernt, der bewusst auf positive oder gute Qualität verzichtet, sie nutzbar zu machen in diesem Fall. Und so ist es eben mit jedem einzelnen Kopf genauso. Nur durchgehen würde ich sie mit Ihnen an der Stelle jetzt nur sehr ungern.
Ich würde trotzdem noch mal gerne beim Personal bleiben, allerdings nicht bei einzelnen Akteuren in der Saison, sondern vielleicht mal auf die Veränderungen eingehen. Ihnen ist es ja in den 2,5 Jahren gelungen, ohne einen Cent Ablöse zu investieren, die eine am Boden liegende Mannschaft aus der Saison 17/18 komplett umzubauen und dann zur Meisterschaft zu bringen mit Verstärkungen an die wenigsten gekommen sind. Das war eine außergewöhnliche Transferbilanz auch in der Saison danach. Sie haben dann in diesem Sommer ganz wertvolle Spieler verloren und beginne mal bei Alvarez, dem Topscorer, auch wenn er vielleicht hier und da umstritten war, hat er eine Rolle gespielt, die nicht unbedingt gleichwertig ersetzt worden ist in dieser Saison. Dasselbe gilt für Moritz Heyer, dasselbe gilt für mich auch für den zuletzt oft unterschätzten und nicht mehr so wahrgenommenen Van Aken, mit dem der VfL die beste Hinserie gespielt hat in der zweiten Liga. Und das gilt natürlich dann auch für Felix Agu. Diese Spieler sind unterm Strich waren für den VfL nicht zu halten. Das muss man ja konstatieren. Und die Möglichkeiten, sie zu ersetzen, waren begrenzt. Wenn Sie jetzt mal die Transferbilanz dieser Saison beurteilen, inklusive der Wintereinkäufe, die ja auch dann wieder in die Kategorie Schnäppchen fallen sollten. Die haben kein Geld gekostet und wahrscheinlich werden Teile des Gehalts irgendwie auch noch übernommen von den abgebenden Clubs. War da tatsächlich nicht mehr drin? Wie würden Sie die Situation auf dem Transfermarkt für den VfL Osnabrück beschreiben? Und wenn wir es mal vergleichen, den Satz bitte noch, St. Pauli kann es sich leisten, einen Marmoush dazu zu holen als Leihgabe und einen Burgstaller, der im Grunde ja auch ein Neuzugang ist.
Ja, Sie haben ja vieles schon von dem beschrieben, was sicherlich in den Realitäten dann so ist. Wir haben Spieler verloren, die eine gewisse Qualität haben. Die haben wir verloren, weil eben andere auch auf die Idee gekommen sind, zu sagen, die sind im Grunde genommen für Höheres bestimmt in dem Fall. Im Übrigen haben wir dann eben auch mit Teilen der Abgänge durchaus auch für die Verhältnisse des VfL Osnabrücks relativ große Ablösesummen generieren können, haben auch in diesem Sommer vor der Saison keinerlei Ablösezahlungen geleistet, weil zu dem Zeitpunkt, das wissen alle, das ist schon wirklich mittlerweile lange her, aber es war auch zu dem Zeitpunkt der Corona-Sommer, wenn man ihn mal so bezeichnen darf. Das heißt, oblag uns unsererseits natürlich dann auch ein Stück weit vielleicht konservativen Planung der Ausgangslage. Das muss man schon sagen. Dementsprechend ist wie immer die Möglichkeiten, die dann zur Verfügung stehen, sind dann durch mich so gut es geht eben dann umzumünzen in sportliche und spielerische Qualität. Und das ist auch in diesem Fall. Also Sie haben recht. Wir haben unseren Topscorer abgegeben. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt dagegen halten, dass unsere beiden besten Scorer auch neu vor der Saison hinzugekommen sind. Wenn ich jetzt Sebastian Kerk und Christian Santos nehme, sind das eben immerhin diejenigen, die in der Torjägerliste intern diese anführen. Sie haben recht. Mit Joost Van Aken haben wir einen für unsere Verhältnisse wirklich herausragenden Innenverteidiger holen können, der aus einer schweren Verletzung damals kam und weite Teile natürlich von seinem abgebenden Verein finanziert worden ist. Dementsprechend natürlich auch ohne jede Chance, so jemanden zu halten. Im Ersatz Timo Bermann, ein gestandener Zweitligaspieler, sicherlich dann auch an der Stelle nicht deutlich schlechter ersetzt, wenn man das so sagen kann, wenn man überhaupt in diese Richtung gehen möchte. Ich denke auch Timo hat es an vielen, vielen Stellen auch bei uns schon gezeigt, welche Qualitäten er sozusagen hat. Und so kann man es durchgehen. Wir haben einen sehr, sehr ambitionierten und ich glaube sogar notentechnisch immerhin Fachblatt-Kicker, zumindest unseren besten Spieler mit Ludovic Reis mit dazu gewinnen können, der so ein Stück weit den Abgang von Moritz Heyer fürs Mittelfeld dann zumindest kompensieren sollte und auch konnte. Und auch dort will ich jetzt nicht zu viel, aber gibt es schon viele, die sich eben mit der Personalie dann eben auch auseinandersetzen, die weit über uns stehen und haben darüber hinaus, wenn ich jetzt mal an den Ulrich Papo oder auch Luke Ihorst denke, wirklich junge Spieler, die noch eine ganze Menge vor sich haben, mit dazu gewonnen. Ich kann verstehen, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, dass man da einen Zusammenhang stellt, der sagt, man ist in diesem Transfersommer möglicherweise nicht so gut gewesen wie vielleicht zuvor, dann glaube ich, auch da lohnt sich ein genauerer Blick. Und am Ende ist es in der Tat so, es ist kein Selbstzweck, jetzt irgendwie das eine oder andere Schnäppchen hervorzuzaubern, sondern einfach die gnadenlose Realität.
Gut, aber trotzdem noch mal nachgefragt, hätten Sie, wenn Sie ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt hätten, nicht im Winter alles tun müssen, um noch den Stürmer, den dem VfL fehlt, in seinem Naturell als Torjäger und als Strafraumstürmer, den noch zu bekommen?
Also erstmal ist es extrem einfach zu sagen, es fehlt ein Baustein, das ist dann Stürmer, ein Strafraumstürmer oder ein bestimmtes Profil oder ähnliches. Also jemand, der in der Lage ist, regelmäßig in der zweiten Bundesliga Tore zu erzielen und das vielleicht sogar schon mal irgendwo gezeigt hat, ist für den VfL Osnabrück nicht möglich, zu sich zu holen. Das muss man so deutlich dann eben auch aussprechen. Und wenn man dann noch eine Marktlage im Winter hat, die um einiges schwieriger ist, dann ist das nahe der Unmöglichkeit. Wenn ich dann noch uns einordne in ich sag mal, unsere Konkurrenz, da nehme ich jetzt mal die drei Konkurrenten, die jetzt eben ebenfalls mit uns um den Klassenerhalt spielen. Ja, da gibt es entweder sehr potente Sponsoren, Investoren oder Mäzene, die sozusagen da jederzeit in der Lage sind. Über all das verfügt der VfL Osnabrück nicht. Das heißt, wir müssen es am Ende aus den Bordmitteln schaffen, das herzustellen, dass in einer Corona-Pandemie, wo die wirtschaftlichen Auswirkungen horrend sind und wir keine Aussicht hatten, in irgendeiner Weise zusätzliche Geldquellen gegenüber der Planung zu erschließen, wie zum Beispiel eine Zulassung oder eine Teilzulassung von Zuschauern. Das war absehbar, dass das nicht erfolgen wird in der Rückrunde. Dementsprechend gab es dort keine Möglichkeiten, anders zu reagieren, als wir das getan haben.
Also darf ich da nochmal einhaken? Also wenn Sie das so erzählen, also ein Mamouche bei St. Pauli oder Piringer Würzburg, die beiden waren durchaus vielleicht auch für den VfL interessant, aber finanziell einfach nicht machbar.
Ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen da sozusagen durchgehen, ob finanziell machbar oder nicht. Letzten Endes ist es auf der einen Seite das Finanzielle, aber auch auf der anderen Seite sind es dann vielleicht auch die Möglichkeiten. Und dass sich vielleicht ein Spieler an der Stelle eher für den FC St. Pauli entscheidet als für den VfL Osnabrück, liegt ein Stück weit auch nicht nur an den Rahmenbedingungen, die da mit Geld zu tun haben, sondern vielleicht auch mit dem einen oder anderen. Und bei dem anderen Spieler Piringer, der sich den Würzburger Kickers angeschlossen hat, muss man einfach auch konstatieren, dass die Würzburger Kickers vielleicht an der Stelle auch eine etwas andere Rolle anzubieten hatten, als wir das beim VfL Osnabrück konnten zu dem Zeitpunkt.
Nun sind Sie dann von dem Pech erwischt worden, dass sich nicht nur zwei Offensivspieler, auf die Sie sicherlich gesetzt haben, Luke Ihorst und Etienne Amenido, am Tag beziehungsweise gleich nach der Schließung der Transferperiode 2 so schwer verletzt haben, dass sie über weite Strecken der Rückrunde oder der zweiten Saisonhälfte ausgefallen sind. Das gehört auch dazu zur Wahrheit dieser Saison, dass ihnen damit zwei Stürmer ausgefallen sind, die sie gut hätten gebrauchen können. Vielleicht wird es mit Etienne Amenido noch was jetzt in den letzten Spielen. mit Luke Ihorst ist wohl, glaube ich, nicht mehr zu rechnen.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Wir haben auch über die Hinserie hinweg haben wir Spieler verloren wie Sebastian Klaas, ja, der das Spiel gegen Hannover noch gemacht hat. Wir haben unmittelbar nach unserer Quarantäne den Christian Santos verloren, der aus meiner Sicht vor der Quarantäne in doch sehr, sehr guter, bestechender Form war und für uns vielleicht genau sogar dieser Baustein war, den Sie für den Winter ein Stück weit beschrieben haben. Ebenso ausgefallen wie dann eben ein J-Roy Groth, den wir im Winter dazugenommen haben, der aufgrund eines Rückschlags während des Aufbautrainings später als geplant zur Verfügung stand und auch jetzt wieder mit einem äußeren Einfluss einer Verletzung erliegen ist, die ihn auch nicht dazu befähigen wird, nochmal einzugreifen. Das heißt, es sind eben nicht nur die zwei Spieler, dann eben namentlich Amelido und Ihorst, die eben mit Ablauf der Transferperiode dann sich verletzt haben, beziehungsweise dann eben nicht mehr zum Einsatz kamen in den Spielen unmittelbar nach dem Januar, sondern es ist eben ein ganzer bunter Strauß mehr. Das ist Teil der Wahrheit sicherlich, aber etwas, womit man immer ein Stück weit umgehen muss. Da unterliegt man dem einen oder anderen unglücklichen Zufall, aber natürlich auch ein paar anderen Rahmenbedingungen, weil wir hatten in diesem Jahr, das muss man einfach sagen, wir haben den Winter komplett durchgespielt, aufgrund des späten Beginns, Corona-bedingt. Ja, wir erinnern uns alle, dass die vorherige Saison weit in den Juni noch getragen worden ist. Dementsprechend späterer Saisonbeginn, Verzicht auf die Winterpause in dieser Saison. Naja, wir haben am Ende des Tages weite Teile des Winters eben uns ein bisschen behelfen müssen in der Art und Weise, wie wir trainieren. Und dementsprechend ist es vielleicht dann auch einfach ein Stück weit die Folge der Möglichkeiten auch des Trainings. Denn die Art der Verletzungen, die wir hatten, sprechen dann dahingehend dann auch eine relativ deutliche Sprache.
Sie haben ein Mittel angewandt, den Trainerwechsel, der im Abstiegskampf fast schon obligatorisch ist. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was hat sich Ihrer Einschätzung nach dem Wechsel von Marco Grote weniger zu Florian Fullern, sondern mehr zu Markus Feldhoff so verändert, wie Sie sich das erwartet haben?
Naja, also erstmal sind wir in eine Situation gekommen, wo ich der Meinung war, dass es in der bestehenden Konstellation sich nicht mehr drehen wird. Das war dann eben auch der Grund zu sagen, wir sind an einem Punkt, wo ich das Ganze eben tauschen muss. Das ist Erfolg. Markus Feldhoff hat bereits in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, eine sehr, sehr klare Idee davon gehabt, wie er dieses Projekt Klassenerhalt angeht, nämlich mit einer sehr, sehr starken Fokussierung auf eine innere Hierarchie, auf Klarheiten, auf klare Abläufe, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Feld und natürlich auch mit diesem Grundgerüst an dem, was er der Mannschaft mitgegeben hat, hat es aus meiner Sicht auch einen erkennbaren Impuls gegeben, wenn ich an das Spiel Nürnberg oder dann eben auch in Karlsruhe denke oder selbst das Spiel, was wir zwischen diesen Spielen verloren haben, zu Hause gegen den FC St. Pauli, durchaus diesen Impuls dann eben auch gesehen, dass Klarheit im Spiel war, dass auch wieder eine andere Form von Klarheit in den Abläufen sofort erkennbar war und auch, das hat er sehr, sehr schnell und gut geschafft, eine in gewisser Weise die Verunsicherung aufzulösen in dann wieder etwas größeres Selbstbewusstsein. Ich glaube, zu erkennen dann eben auch, dass wir trotz des Rückstands noch zum Ausgleich gekommen sind in Nürnberg, wenn ich das jetzt nur mal beispielhaft dafür anführen kann, oder einem verschossenen Elfmeter in einem wichtigen Spiel in Karlsruhe und trotzdem nicht in sich zusammengefallen, sondern ganz im Gegenteil weitergemacht und es dennoch zu einem positiven Ende gebracht zu haben.
Kam der Trainerwechsel zu spät? Sie haben ja sicherlich, es war jetzt ja kein einzelnes Spiel oder kein einzelner Absturz, der das ausgelöst hat.
Das ist ehrlicherweise schwer zu beantworten, weil ich Ihnen nicht sagen kann, was wäre gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ich sehe die Möglichkeit, nicht mehr in der bestehenden Konstellation die Trendwende einzuleiten, gehandelt. Dementsprechend, wenn man jetzt sagt, die Spiele, die sozusagen jemand bekommen hat, sind negativ ausgegangen, dann könnte man auf diesen Schluss sicherlich kommen. Aber es hilft nichts, eine Entscheidung sozusagen rückwirkend dann zu begutachten, beziehungsweise sie dann als richtig oder falsch hinzustellen. In dem Augenblick ist sie so gefallen, weil ich der Überzeugung war, dass es der richtige Zeitpunkt ist oder der erste Zeitpunkt, wo für mich klar war, es geht in dieser Konstellation nicht weiter. Und dann ist es auch wirklich keine Zeit dazu, irgendetwas künstlich hinauszuzögern, sondern dann eben auch zu handeln, dass es eben entsprechend erfolgt.
Wir hatten den Eindruck, dass Sie danach ein bisschen die Hoffnung hatten, dass Florian Volland sogar in die Rolle des dauerhaften Trainers wechseln kann. Das hat sich jetzt auch, das hat sich als falsch erwiesen und nun ist er aus dem Trainerteam ausgeschieden auf Wunsch von Markus Feldhoff oder im beiderseitigen Einvernehmen, wie es dann immer so schön heißt. Hatten Sie tatsächlich diese Hoffnung, dass Florian Volland in diese Rolle direkt hineinwächst?
Florian Fullan hat mich zumindest mit seinen ersten Maßnahmen, die er direkt getroffen hat, bestätigt darin, dass ich ihn für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Und er hat direkt in den Ansprachen gegenüber der Mannschaft ein sehr sicheres und sehr klares Auftreten gehabt. Und auch das war in der Trainingsarbeit zu erkennen und auch meines Erachtens dann eben auch in dem Spiel, Heimspiel gegen Heidenheim, dann auch erkennbar, dass es durchaus was mit der Mannschaft in dem Fall gemacht hat. Das hat mir zumindest die Sicherheit gegeben, dass ich den zeitlichen Druck, schnell eine Entscheidung zu fällen, nicht in der Form habe, weil ich die Mannschaft in guten Händen gewusst habe. Und das ist auch nach wie vor der Fall, dass ein Interimstrainer immer ein Stück weit auch die Möglichkeit hat, auf sich selbst aufmerksam zu machen. Liegt in der Natur der Sache, liegt auch ein Stück weit auf der Hand. Aber das war so in der Form weder von Beginn geplant, noch zwischenzeitlich die Option meinerseits, das so zu tun.
Stefan, machen wir hier mal einen kleinen Cut vielleicht und wenden den Blick aus dem Rückspiegel nach vorne. Und die Frage an Sie, welche Impulse konnten Sie jetzt in dieser zweiwöchigen Pause setzen, um die Mannschaft einzuschwören auf dieses Saisonfinale? Das wäre die erste Frage. Was haben Sie getan? Gibt es Punkte, an denen Sie die Emotionalität, die Leidenschaft, das sind ja auch Dinge, die in einer solchen Phase eine Rolle spielen, nochmal stimulieren? Worauf haben Sie und Markus Feldhoff da Wert gelegt?
Na, wir haben auf jeden Fall die kleine Pause, die es jetzt nochmal war, mit dem freien Wochenende dahingehend genutzt, natürlich die Köpfe auch nochmal ein Stück weit freizukriegen, haben der Mannschaft auch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben, dass es, falls es an irgendeiner Stelle irgendwelche Störfelder gibt innerhalb der Mannschaft bei jemandem persönlich oder wie auch immer, diese natürlich dann auch jetzt zu bearbeiten, abzuwerfen und dann entsprechend in diese Würzburg-Woche so zu starten, dass der volle Fokus auf dem liegt, was jetzt noch zu tun ist. Das ist das erste Spiel Würzburg, das ist das zweite Spiel HSV und das ist das dritte Spiel Erzgebirge Aue. Das heißt, wir haben keine Zeit und dürfen auch keine Kraft auf Themen verwenden, die nicht darauf einzahlen, körperlich und geistig auf dem Maximum zu sein für die letzten Spiele. Dahin geht die Sinne nochmal zu schärfen, ist klar. Und auf der anderen Seite ihnen aber auch klar zu sagen, sie müssen abwerfen all das, was jetzt vorher war. Weil wir werden die Dinge nicht mehr ändern können. Wir werden einen schlechten Auftritt im eigenen Stadion nicht mehr ungeschehen machen können. Wir werden all die Ergebnisse, die hinter uns liegen, nicht mehr ändern können. Wir können nur aus der Ausgangslage, für die wir jetzt selbst verantwortlich sind, nach vorne schauen und alles dafür tun, dass wir doch noch das rettende Ufer da erreichen. Und natürlich ist es auch an uns, sehr intensiv hinzuschauen, wer sozusagen dafür die Bereitschaft erkennen lässt und natürlich auch sich der Verunsicherung dann so trotzt, dass wir sagen, ja, wir sind eben, Kampf ist lustig, Kampf ist bereit für die letzten drei Auftritte. Dahingehend sind zumindest die Trainingseinheiten, die ich in dieser Woche begleitet habe, schon mal ein erster positiver Schritt.
Darf ich da trotzdem noch mal einhaken bei dem Punkt Trainer jetzt vor dieser Pause? Wir haben ja in den vergangenen Tagen das auch schon mehrfach bei Ihnen angefragt. Ich will es hier aber an dieser Stelle trotzdem noch mal fragen. Haben Sie tatsächlich in diesen zurückliegenden 14 Tagen nicht einige Minuten darauf verwendet, um doch noch mal über einen Trainerwechsel noch mal einen anderen Impuls zu setzen, über einen erneuten Trainerwechsel?
Ja, ich sehe das als meine absolute Pflicht an, jede Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die ich glaube, die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, die Saison erfolgreich abzuschließen. Und da ist auch wirklich kein Impuls, nicht einmal zumindest durch meinen Kopf gewandert. Das kann ich sagen. Das ist, wie gesagt, meine absolute Pflicht. Aber wenn ich es eben so beantworte, dass ich glaube, dass in der bestehenden Konstellation die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit besteht, die Situation ins Positive zu bringen, dann ist das eben dann auch die Entscheidung, die man fällen muss. Auch vielleicht, und ich habe das natürlich mitbekommen durch die vielen Fragen ihrerseits, aber natürlich auch durch ein bisschen die Stimmung außenrum, dass man sich vielleicht auch in meiner Position etwas einfacher macht, nochmal in irgendeiner Weise zu reagieren und von einem weiteren Impuls zu sprechen. Fakt ist aber auch, ich muss nicht danach entscheiden, was draußen medial oder in der Öffentlichkeit als das Beste ankommt, sondern das, was ich für das Beste und das Wahrscheinlichste halte, die Ziele zu erreichen. Auch wenn das vielleicht damit einhergeht, dass dann vielleicht auch zumindest von außen betrachtet, ja, meine Person oder meine Position damit sozusagen vielleicht auch eher anders betrachtet wird als zuvor.
Nochmal nach vorne geguckt auf die letzten drei Spiele. Ich hatte gefragt, ob Sie der Meinung sind, dass man diese Seite dieses Profil, nennen wir es jetzt mal Emotionalität, Leidenschaft, Willen, kann man das stimulieren? Wie kann man es hervorlocken? Wie kann man es noch mehr zur Geltung bringen? Oder sehen Sie diese Notwendigkeit gar nicht so isoliert in dem Bereich?
Doch, das sind natürlich Maßnahmen, die wir im Kopf haben, die über die gesamte Saison immer mal wieder durch gewisse kleine Teilimpulse sozusagen auch an die Mannschaft getragen worden sind. Und das wird sicherlich, wir haben die Möglichkeit, in einem Quarantänetrainingslager, ich glaube 12 Tage sind es dann mindestens, Tag und Nacht nochmal zu verbringen, dass man dort auch die Möglichkeit hat, an solchen kleinen Stellschrauben nochmal zu drehen. Das ist ganz klar und das werden wir auch tun. Das werden wir aber in der Dosis tun, wie wir es für richtig halten. Und auch das ist etwas, was in unserem intimen Kreis, in dem Kern derer, die Situation verändern können, da werden wir die Dinge besprechen. Und das ist, dann sind dann aber auch Dinge, die in der Öffentlichkeit dann keinen Platz finden werden.
Das Präsidium, die Gremien des Clubs haben in einem offenen Brief an die Mitglieder, der aber öffentlich bekannt geworden ist, was nun ich nicht überraschen kann, nochmal auf bestimmte Dinge hingewiesen. Wie haben Sie diesen Brief empfunden? Was glauben Sie, hat er für eine Wirkung? Ist es richtig, was dort drin stand?
Oh, das kann ich nicht sagen, welche Wirkung das entfacht. Und da muss ich auch sagen, ich kann das gar nicht so sehr bewerten, weil wie gesagt, für mich die äußere Wahrnehmung dessen, was passiert, nicht der zentrale Punkt ist, sondern das, wie es intern gelebt wird. Und natürlich ist das so, dass ich mir schon wünschen würde, dass natürlich alle in so einer Phase zusammenstehen. Ich habe ehrlicherweise vor 3 Jahren, als wir in einer Situation waren, wo es um den Abstieg in die Regionalliga Nord ging, ich glaube im Anschluss an die Saison in einem Fantreffen mal gesagt, dass ich schon das befremdliche Gefühl hatte, dass in dieser schwierigen Zeit nicht alle zusammenstanden, dass ich das aus einer Phase, ich erinnere da an die Relegationsspiele in Hamburg, wo ich schon das Gefühl hatte, dass eine gesamte Stadt sich mehr oder weniger zusammengerauft hatte. Das hatte ich vor 3 Jahren nicht und das habe ich auch an dieser Stelle jetzt nicht so, wie man sich das wünschen würde. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen der Pandemie geschuldet oder ganz sicher sogar der Pandemie geschuldet. Aber für mich ist ganz klar, es kann nur der innere Kreis derer, die auf den Platz gehen und um den Platz herum das tun. Dementsprechend ist das für mich entscheidend und nicht wie eine öffentliche Wahrnehmung ist oder die Wahrnehmung von Mitgliedern in dem Fall.
Aber wenn Sie sagen, so ein bisschen fehlt Ihnen da, können Sie das näher beschreiben, von draußen die Wucht, die Unterstützung. Umgekehrt ist es in der Öffentlichkeit, die Sie ansprechen, ja auch so, dass da immer wieder der Vorwurf auch in Richtung, vor allem in Richtung Markus Feldhoff, aber auch in Richtung der Mannschaft fällt, dass da die Emotion, dieser unbedingte Wille im Abstiegskampf zu bestehen, überhaupt nicht zu erkennen ist. Der wird ja auch öffentlich vermisst, dieser unbedingte Wille, den Sie vielleicht von der Öffentlichkeit vermissen, was den Input, den die Öffentlichkeit Ihnen im Abstiegskampf geben kann.
Ja, das ist für mich schwer zu beschreiben. Also ich kann schon jeden verstehen, der bei dem ein oder anderen Auftritt da sozusagen irgendwie Mühe mit hat, da jetzt herauszulesen, dass da gerade alles dafür getan wird, diese Klasse zu halten. Aber das ist, das kann ich jedem versichern und das kann ich, habe ich auch jederzeit öffentlich betont. Markus Feldhoff hat es auch immer wieder öffentlich betont. Diese Mannschaft ist gewillt, das mit allem, was ihr zur Verfügung steht, zu einem positiven Ende zu bringen. Das war nie anders und das wird auch bis zum letzten Spieltag nicht anders werden. Wir haben auch viele und auch große Emotionen in unserem Kreis. Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, nur weil jemand eine Emotionalität an einer Linie nicht auslebt, jemandem zu unterstellen, keine Emotionen zu haben oder sie nicht vielleicht sogar auch an die Mannschaft zu bringen. Ich bin in jeder Besprechung und in jeder Halbzeitansprache und jeder Ansprache vor dem Spiel dabei. Da waren unglaublich emotionale Momente mit dabei. Die sind aber nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Und dementsprechend jemanden zu fotografieren oder in einem Ausschnitt eines TV-Beitrags zu sehen und davon abzuleiten, welche Emotionen jemand in sich trägt, ist, glaube ich, nur ein Teilaspekt dessen, wie es sich in der Wirklichkeit dann darstellt. Und das ist mir letztendlich auch ein bisschen zu wenig, um eine Bewertungsgrundlage herzunehmen. Deswegen kann ich verstehen, wenn man einen Teileinblick hat, der das zur Schau stellt, dass man damit nicht zufrieden ist in dem Augenblick. Da habe ich jegliches Verständnis für. Allerdings würde ich mir dann eben auch entsprechend wünschen, dass diejenigen, die 100% von dem, was hier vor sich geht, bewerten kann und eben darauf die Entscheidungen basieren, dann eben auch das zumindest zulässt, dass das auch ein entsprechender Teil der Wahrheit beinhaltet.
Nochmal zur Erklärung, Sie haben eben das Quarantänelager, das die DFL empfohlen, im Grunde aber ja angeordnet hat, richtigerweise, dass das nun bevorsteht nach dem Spiel in Würzburg. An dem Montag gehen Sie ins Trainingslager, ins Trainingsquartier nach Ankum, dort, wo der Verein ja schon mehrfach Kurztrainingslager und Freundschaftsspiele ausgetragen hat, sind da im Hotel für sich. Wie viele Spieler nehmen Sie mit? Wie wird das, was können Sie sagen über die Abläufe? Das ist ja doch eine extreme Situation zu vergleichen. Ja, eigentlich nur mit einem Sommertrainingslager und natürlich mit den Corona-bedingten Einschränkungen.
Ja, wir sehen das für uns natürlich eher als Chance, nochmal den engen Kreis zusammenzuziehen und natürlich das Ganze auch anzugehen wie so eine Art Turnier. Wenn man das jetzt vielleicht mit einem Turnier wie einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft vergleicht, dann haben wir jetzt eben drei Gruppenspiele, um uns zu qualifizieren für die K.O.-Spiele. Und genauso gehen wir das eben auch entsprechend an. Hinsichtlich der genauen Ausrichtung, Kaderstärke oder genauer Personenkreis, der mitkommen wird, da gibt es noch keine finalen Entscheidungen. Klar ist aber auch, dass wir uns absolut in diesem Kreis darauf besinnen müssen, auf die drei plus eventuell zwei Spiele, die dann folgen, alle Kräfte zu bündeln, um das große Ziel Klassenerhalt dann eben auch nochmal in greifbare Nähe zu rücken.
Zum Abschluss nochmal eine Frage zu Ihrer Rolle. Sie sind verantwortlich für den sportlichen Bereich beim VfL Osnabrück. Verantwortung heißt auch, dass Sie Einfluss nehmen und dass Sie nicht nur zuschauen. Sie sind nah dran an der Mannschaft. Sie greifen ja auch in die gruppendynamischen Prozesse ein. Wie eng sind Sie an der Mannschaft? Wie sieht Ihr Alltagsumgang mit den Spielern, mit dem Trainerteam aus?
Das variiert eigentlich immer ein Stück weit und ist je nach Situation etwas näher oder etwas entfernter. Da gibt es jetzt nichts, was ich pauschal sagen kann. Aber natürlich ist das so, dass ich die Gesamtverantwortung trage für den sportlichen Bereich und dementsprechend natürlich auch vorweggehen muss, indem dass man einen Weg aufzeigt und natürlich dann auch dafür Sorge trägt, dass man dann gemeinsam mit dem Cheftrainer diesen Weg bedingungslos geht und natürlich die Gruppe hinter diesem Weg dann auch komplett vereint. Und das ist eben auch das, worum es jetzt zuletzt gehen wird. Das sind teilweise sind es Einzelgespräche, teilweise sind es dann aber eben auch Entscheidungen, die gefällt werden müssen und dann eben auch mitgeteilt werden müssen. Aber es ist immer wohl dosiert und es ist jetzt kein Aktionismus dabei, jetzt ständig in irgendeiner Weise das Wort zu ergreifen. Aber wenn es dann eben mal notwendig ist, dann gibt es auch meinerseits den für mich dann erachteten richtigen und notwendigen Impuls.
Okay, Stefan, hast du noch etwas auf dem Herzen? Liegt dir noch was auf der Zunge, was wichtig ist in dieser Situation?
Vielleicht noch eben eine kurze Verständnisfrage zum Trainingslager. Ist ja dann am nächste Woche Mittwoch, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Mittwoch. Und ist denn so ein Mann wie Manfred Glüsenkamp dabei, der Psychologe, auch während dieser gesamten Phase?
Ja, wir sind ab Mittwoch, sind wir in Ankum. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, über die Zusammensetzung, wie wir das angehen werden, haben wir noch nicht abschließend gesprochen. Also dementsprechend, wir werden sicherlich auf der mentalen Ebene das ein oder andere, den einen oder anderen Impuls sozusagen setzen. Wie genau der aussieht, ist noch nicht abschließend besprochen, und selbst wenn er das wäre, dann ist das natürlich auch etwas, was in unserem Kreis bleiben wird und bleiben muss.
Herr Schmiedes, ich bedanke mich, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben, und bedanke mich bei Stefan Alberti. Es ist eine heikle Situation für den VfL. Sie haben eingangs nochmal darauf hingewiesen, dass ein Abstieg ein Stück zumindest Normalität wäre, um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen. Für viele Menschen hier in der Region, auch für den Verein, wäre es natürlich ein herber Rückschlag nach einer Entwicklung, die jetzt kontinuierlich zweieinhalb Jahre nach vorne gegangen ist. Was glauben Sie, wie wird sich ein Abstieg auswirken? Welcher Stimulus kann das am Ende sein? Oder denken Sie jetzt noch gar nicht an diese Situation nach und wollen wahrscheinlich, wie ich Sie kenne, auch noch gar nicht drüber sprechen? Die Frage muss trotzdem sein.
Also gemessen an unseren Möglichkeiten beim VfL Osnabrück dürfte es zumindest keine Überraschung sein, wenn wir um den Klassenerhalt kämpfen, was wir aktuell tun. Und deswegen ist es noch lange keine Normalität, weil wir sind alle Sportler, und wir werden das auch nicht als Normalität empfinden, für das, was man spielt oder das, was man sich als Ziel gesetzt hat, eben nicht zu erreichen. Und das spielt auch zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Rolle mehr, mit welchen Möglichkeiten man gestartet ist. Ich bin sicherlich in einer Situation, wo ich das aus einem entfernteren Winkel nochmal betrachten muss und auch betrachten kann. Und viele können das, auch die sozusagen das Ganze dann eher sachlich und nüchtern betrachten. Aber es hilft nicht. Also wir wollen uns nicht hinter dem Alibi verstecken, dass es die Normalität wäre, selbst wenn das den Fakten entspricht. Wir werden alles dafür tun, die Spielklasse uns ein drittes Mal zu verdienen. Dafür haben wir jetzt noch 3 Auftritte Zeit. Und das ist all das, wo unsere Gedanken gerade hingehen. Dass ich in meiner Funktion als Geschäftsführer ein paar Dinge und Szenarien durchdenken muss, liegt auch in der Natur der Sache. Aber ich helfe niemandem damit, die jetzt schon an irgendeiner Stelle auszuführen, sondern wirklich jede Form der Kraft und Energie, die verfügbar ist, zu diesem Zeitpunkt, zum Ende dieser Saison, darauf aufzuwenden, das vielleicht für viele unmöglich gehaltene dann eben doch noch möglich zu machen.
Stefan, du bist dran mit dem Schlusswort.
Ja, also ich meine, das hat Herr Schmiedes jetzt ja eigentlich in sehr guter Form gesprochen, würde ich sagen. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Die weitere Anschlussfrage, wie es mit den Verträgen oder auch mit dem Vertrag von Markus Feldhoff aussieht bei einem möglichen Abstieg, müssen wir uns ja sowieso wahrscheinlich sparen, Herr Schmiedes, ne?
Die können Sie ruhig stellen, aber ich werde sie an der Stelle dann nicht näher ausführen. Weil wir, wie gesagt, wir richten unseren Fokus komplett auf die letzten 3 bis 4 Wochen, die wir vor uns haben. Alles andere wäre der Situation und auch den Umständen nicht gerecht. Dass ich hin und wieder nochmal ein Telefonat führen muss mit dem einen oder anderen, der sozusagen irgendwie in gewisse Szenarien geht, das ist klar, das mache ich in meinem in meinen eigenen 4 Wänden. Ich muss ein paar Sachen planen, das liegt liegt auf der Hand. Aber das bleibt dann eben auch bei mir oder den Personen, die es dann betrifft.
Okay, nochmal. Herzlichen Dank. Die Stunde ist fast rum. Das ist nicht selbstverständlich. Wir wünschen Ihnen und der Mannschaft und dem Trainer und Betreuerteam alles Gute für diesen dramatischen Endspurt. In der Zeit vor Ihnen hat es ja eine ganze Reihe von solchen Saisonfinals gegeben. Da war der VfL wirklich nichts für Herzkranke. Und es gab Happy Ends, an die niemand geglaubt hat. Vielleicht kommt in den nächsten Wochen ein weiteres dazu. Wir wünschen es Ihnen und dem Verein und den Fans vor allem. Vielen Dank, dass Sie bei uns im Podcast waren.
Alles Gute, ja.
Danke auch. Alles Gute, bleiben Sie gesund.